Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu Scarlet. Ich bin der Dimi und heute sprechen wir ausnahmsweise mal in dieser Spezialfolge über ein etwas anderes Thema. Und zwar durfte ich auf der Gamescom, die ja vergangene Woche war, Aufnahmezeitpunkt jetzt, vergangene Woche, mit Hauke Gerdes sprechen. Der ein oder andere kennt Hauke durch Game One oder durch Rocket Beans oder vielleicht durch seine eigenen Streams oder sonstige Dinge, die Hauke so produziert hat und für die er verantwortlich ist und war. Und Hauke ist natürlich auch unter anderem Teil vom Entwicklerstudio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Black Hands, aka Black Hands, ich glaube Black Hands, I don't know, und hat ja sein, also nicht nur sein eigenes Spiel, sondern das erste Spiel namens Coreborn rausgebracht. Der ganze Titel davon ist Coreborn Nations of the Ultra Core. Gibt es auf Steam, also auf Windows quasi. Und ist ein Spiel, ich weiß nicht, man würde vermutlich Survival-MMO sagen dazu. Das ist so eines der Genres, die ich so im Netz so gefunden habe. Also wie es betitelt wurde. Und in Coreborn sind quasi Spieler und Spielerinnen, die gemeinsam durch diese Welt halt streifen, die eben aus einem Pen and Paper quasi hervorkam, was dann auch Hauke geschrieben hat und was auf Rocket Beans ausgespielt wird. Also eben Ultra Core nennt sich das. Könnt ihr dann gerne auf Rocket Beans euch mal anschauen. Und zu Haukes quasi neuem Spiel, was am 18.07. in Early Access kam, durfte ich im Laufe der Gamescom ein wirklich schönes Interview führen. Wir haben über eigentlich alles gesprochen, über Ultra Core natürlich, über Spieleentwicklung, über die Förderung vom Staat quasi, was das angeht. Und ich muss sagen, das war das schönste Interview, was ich je geführt habe, je führen durfte. Ich durfte jetzt schon einige Interviews führen in meinem Leben. Gerade auch natürlich als Sportreporter und sowas. Und das war wirklich das schönste Interview, was ich je führen durfte. Wurde mir auch von meiner Freundin und von ein, zwei anderen Personen, die ich dann Probe hören lassen habe, so bestätigt. Und das war wirklich schön, denn Hauke ist natürlich einmal ein grundsympathischer Mensch. Dem würde ich so meine Schlüssel und Handy alles anvertrauen. Ich weiß, der macht da nichts Böses mit. Dem kann ich aber vertrauen. Und zumal war dann dieses Interview wirklich schön, denn Hauke war brutal ehrlich, brutal offen und halt ultra sympathisch. Leider, wie wir es hier kennen, ohne Video dieses Mal. Es war ein bisschen auf der Gamescom ein bisschen schwierig, deswegen nur Audio. Aber ich werde euch sicherlich hier und da dann ein bisschen Gameplay drüber legen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Interview. Jetzt läuft's los.
So, wir sind wieder zurück. Ich bin im Indie, in der Indie-Arena. Mit mir der wundervolle Hauke. Man kennt ihn unter anderem damals von Rocket Beans, Game One und Co. Jetzt auch mit einem eigenen Studio und einem eigenen Spiel. Aber erstmal, wie geht's dir? Es fühlt sich an, vielleicht für dich auch, nach dritte Woche Gamescom?
Ja, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich habe gerade eine Gelo Revoice genommen. Ich bin ja auch schon seit Sonntag hier. Mir geht's eigentlich richtig gut. Ich bin aber auch immer mega gerne auf der Gamescom. Ne? Also ich finde halt, Leute treffen geil. Ich freue mich richtig doll, dass man sowohl die Leute trifft, mit denen man das macht, als auch für die man das macht. Man weiß ja, beides so ein bisschen Überschneidung bei Streaming und so. Aber nee, mir geht's richtig gut. Wie ist denn bei dir?
Ich bin seit Montag, seit der DevCom hier und ich bin komplett platt, ehrlich gesagt. Ich habe versucht, so viel zu sitzen, wie es geht. Aber trotzdem eine schöne Zeit. Wie du sagst, es ist einfach geil, hier zu sein, so oder so. Das ist auch irgendwie so ein Zeichen, obwohl man so am Arsch ist, dass man es gerne macht. Dann zieht es einfach trotzdem weiter durch.
Ja, voll. Also das ist halt auch, hatte heute auch jemand gefragt, ist nicht anstrengend, ist nicht krass, irgendwie die ganze Zeit mit Leuten und immer lächeln und so. Und ja, also die 5 Minuten lächeln, das sollte es einem ja wert sein, wenn man jahrelang Kram machen kann, der einem richtig Freude macht. So, ne?
Aber wie ist es denn? Du bist ja jetzt das erste Mal quasi als Aussteller mehr oder weniger hier. Wie hat sich das denn für dich so jetzt gewandelt, die Zeit?
Also, ich war ja schon mal als Aussteller mit Rocket Beans halt hier. Und ich habe auch schon mal schon Stände involviert und habe ja auch schon mal Stände moderiert. Aber es ist natürlich nochmal ein krass anderes Ding. War immer so ein bisschen ein Traum, an der Indie Arena Booth zu sein, kann ich ja ehrlich so sagen. Weil irgendwie jeder will immer Videospiele machen. Ne? Wenn man Videospiele liebt, hat man immer mal gedacht, ich habe eine geile Spieleidee. So. Und als das alles so losging, hätte ich halt nicht gedacht, dass das wirklich alles so auch klappt. Vor so anderthalb Jahren war dann der Punkt, wo mir klar wurde, eieiei, das wird ja scheinbar wirklich was, als der Prototyp dann so spielbar war. Wir haben so mit Investoren geredet und so. Es war eine krasse Zeit. Und jetzt voll geil. Ne? Also ich habe viel zu wenig Zeit bisher am Stand, bin halt so viel da, wie es geht, versuche aber auch eben nicht die ganze Zeit, weil was ich natürlich auch nicht möchte, ist, dass es so Personenkult Hauke statt Personen, also statt Kult um das Spiel. Zum Glück ist das gerade aber sehr gemischt. Die Leute, die da kommen, kennen das Spiel auch und haben gespielt oder sind zumindest nett genug zu lügen, dass sie gespielt haben. Nee, aber es ist mega geil. Also es ist voll cool, ist halt der Traum. Ich laufe hier rum und habe irgendwie 10 Projekte, mit denen ich irgendwie, 10 ist Quatsch, aber so 3-4 Projekte, mit denen ich irgendwie was zu tun habe, wo ich stolz sagen kann, ist ein mega cooles Projekt und da habe ich was mit zu tun.
Aber wie ist das denn jetzt für dich? Weil ich will jetzt vielleicht nochmal die Brücke schlagen aufs Spiel. Ich habe jetzt sicher eingeleitet vorher, ganz professionell in der Folge, vor diesem Einspieler. Aber kannst du vielleicht nochmal für die Zuhörer, die das Spiel Coreboar nicht kennen, erläutern, was ist das überhaupt?
Gerne. Coreboar ist ein Social Survival Sandbox Game. Heute habe ich irgendwie jetzt rauskristallisiert, dass genau das richtige Spiel für Leute, die des ewigen Online-Seins so ein bisschen müde sind. Wenn du sagst, ich will mit meinen Freunden gemeinsam in einem Survival-Game was aufbauen und das soll sich cozy anfühlen und ich kann da sowohl mal 2 Stunden nur dumm rumfarmen, als auch mal 15 Minuten in irgendeinem schnellen Adventure Spaß haben, dann ist das das Spiel für einen. So, ne? Und es hat so 3 Hauptaspekte. Der eine ist eben die Survival-Map. Du baust ganz klassisch, farmst Ressourcen. In der Welt ist quasi gerade der Ultra-Core, es hat so eine Art Schildgenerator. Der ist aufgegangen, hat jetzt Welt zurückerobert, die eigentlich so böse Wesen hatten und die muss jetzt wieder bevölkert werden. So, ne? Und dann baust du Städte, Towns heißen die bei uns. Du kannst dann wirklich so einen Teil auf der Karte claimen, für dich beanspruchen und in dem baust du dir dein Town mit so vielen Leuten zusammen, wie du willst. Und auf diesen Survival-Servern sind immer so 25 Leute live. Können bis zu 200 dem Server zugewiesen sein. Das ist immer so eine Zahl, die schockiert voll viele Leute, aber es ist eine völlig normale Ratio. Das ne, bedeutet in der Regel nicht, Server sind voll, haben wir sowieso gerade nicht so viele Leute auf den Servern. Dann gibt es einen Social Hub und da kannst du Leute aus allen Servern treffen. Also jeder, der da ist, kann auf irgendeinem Survival-Server sein und so. Und diese Server muss man auch nicht bezahlen. Die spielen für einen überhaupt keine Rolle. Du drückst Play, wir weisen dich zu, du hast Leute und dann spielst du einfach gemeinsam. Und dann gibt es noch Adventures. Und das Erste, was wir jetzt über die Gamescom, ist jetzt auch gerade im Gamescom-Patch, ist so ein Fun-Game, wo man rumhüpft. Capture the Crown heißt das. Für uns einfach zum Ausprobieren. Auch so ein bisschen ausprobieren mit einer Fernkampfwaffe. Das ist für uns halt neu. Wir haben bisher nur das Schwert drin. Und dann kommen jetzt immer mehr und mehr Sachen rein. Und das ist so eine Spielwiese. Und über die Zeit sollen diese Adventures eben immer mehr werden. Und die 3 Sachen zusammen, über die hat man halt so Progress. Wie, und das sagen halt gerne Leute, ist halt, als ob jemand Survival Game und MMO gemischt hat. Und es gibt kein PvP, sondern der Content, der kommt eben durch andere Leute und die Welt.
Und jetzt ist es ja so, dass das Spiel noch im Early Access ist. Es kam ja am 18.07. raus, richtig?
Ja.
Und wie blickt ihr denn so in die Zukunft? Habt ihr denn weitere Milestones, wie ihr vorangehen möchtet? Wie ist es denn vor allem, wann kommt möglicherweise ein vollständiger Release? Da gibt es ja auch schon den ein oder anderen Plan, ne, meine ich.
Da gibt es eine Menge Pläne. Wo wir mit einfach richtig gut gefahren sind, also wir haben jetzt irgendwie über die letzten Wochen noch uns hingesetzt und haben so unsere Studio-Values aufgeschrieben und Nummer 1 ist bei uns Community. So, das ist, wofür unser Studio steht und darum lügen wir nicht. Und da bin ich einfach mal ehrlich, der Release ist natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten schon damit gerechnet, dass das nicht hart einschlagen wird. Wir sind in die Studio und bauen ein Riesenspiel. Das ist ein Riesentitel. Unmengen Aspekte und super viele Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Puzzleteile, die auch nicht fehlen dürfen. Was wir eben getan haben über die letzten Wochen ist, Puzzleteile rausnehmen. Sachen, wo wir sagen, hey, das ist noch nicht so essentiell, man kann das Bild noch erkennen. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir das Ding launchen, sehr viel verkaufen, aber sehr schlechte Reviews kriegen, große technische Probleme haben. Nicht, weil das Spiel kacke ist, sondern weil diese Puzzleteile noch nicht so zusammenpassen. Leute das Spiel nicht verstehen und so. Ist aber umgekehrt gekommen. Wir haben halt released, technisch eigentlich super stabil so. Ich glaube, wir hatten keinen einzigen Datenverlust. Klar, ein Server ist mal in die Knie gegangen, aber das war auch selten und die fahren wir dann wieder hoch. Man hat mal ein Disconnect, aber wirklich selten, dass jemand schlimme Probleme hatte. So. Dann sind unsere Retention Rates, also die Rate, wie oft Leute wieder in das Spiel gucken, sind auch super. Also wenn jemand das Spiel erstmal gekauft hat, den meisten Leuten gefällt es ganz gut. Jetzt gerade haben wir so ein bisschen ein Problem mit Mixed Reviews, weil wir einfach merken, Leute, die so gar nichts vom Spiel wissen, denen fällt es schwer. Und sind aber eben jetzt an einem Punkt, wo die Sales einfach nicht so gut waren. Wir hatten mit wenig gerechnet und haben noch weniger bekommen. Kann man ehrlich so sagen. Zum Glück ist es aber so, dass uns eben für uns war der frühe Early Access eine bewusste Entscheidung, weil wir Spielerdaten brauchten. Wir, wie gesagt, Community ist uns super wichtig. Für uns ist jetzt wichtig zu hören, was macht Spaß und was nicht. Weil eben so viele Puzzleteile noch nicht da sind oder neu kombiniert sind. Und dafür war Early Access jetzt richtig stark. Wir haben super viel gelernt und das ist, was wir jetzt tun. Wir haben Milestones und die Milestones, die jetzt kommen, sind hauptsächlich große Features. Wir arbeiten an einer großen Erweiterung, die hoffentlich so im Laufe nächsten Jahres kommen wird. Und das ist auch so die positive Nachricht. Wir werden mindestens noch ein Jahr, anderthalb bis zwei Jahre weiterentwickeln. So, steht alles gut, klar, kann immer was schief gehen, aber aktuell sieht es sehr, sehr gut aus. So. Und in der Zeit werden wir das Spiel weitermachen. Wir wollen das Spiel ausbauen, wir wollen weitermachen, wir wollen das bauen, was wir als Vision einfach haben, aber eben Hand in Hand mit der Community, die wir haben. Und dafür ist es natürlich auch voll schön, die Leute hier mal zu treffen und Leuten zu sprechen. Und ich glaube, das ist so das größte Learning. Wir wollen Leuten halt zuhören. So, wollen zuhören, was Leute brauchen. Ich glaube, am Anfang kann ich mir selber auch vorwerfen, ist man immer so ein bisschen überstolz, fast arrogant und sagt, die verstehen das nur alle nicht und da muss noch was rein und wenn ich das erstmal fertig gemacht habe, dann mögen die das und so. Und das ist so die Krankheit der Game Designer. Manchmal muss man einfach was wegwerfen, weil jemand sagt, du, das macht einfach keinen Spaß. Und da stehen wir gerade. Wir identifizieren gerade, was macht Spaß, was macht keinen Spaß. Und was brauchen wir und was brauchen wir nicht und worauf sollten wir unsere Energie verwenden. Und es werden weiterhin so 20 Leute werden an dem Spiel arbeiten. Wir wollen aber auch einen Prototypen für einen weiteren Titel bauen, denn mit so einem Release geht einher, dass wir erkannt haben, wir haben nicht die Mittel, um 32 Leute nur an diesem Titel arbeiten zu lassen über die nächsten Monate. Ne, aber es sind immer noch 20 Leute, es ist ein mega solides Team für das Spiel. Das ist jetzt wirklich nicht Marketing-Blabla, sondern das ist einfach so eine Erkenntnis. Das heißt, wir werden Prototypen bauen und wir werden vor allem weiter an Coreborn arbeiten. Neue Regionen, neue spielbare Rassen, neue Waffen, neue Adventures, all das, was man so versprochen gekriegt hat. Und wir haben eine Live-Roadmap, da kann man das alles auch sehen.
Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen, weil gerade so die Thema Entwicklung und sowas, da möchte ich gleich nochmal drauf zu kommen, weil ich finde da ganz oft, das triggert mich ein bisschen, weil sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt, ich bei uns im Podcast, natürlich man spricht dann über Titel und über irgendwelchen ominösen Engines bei Starfield, oh guck mal die Creation Engines, die sieht ja immer, ist ja immer irgendwie schlecht aus und...
Macht auch als ja. Nennheit an und wissen alle nicht, was ein Nennheit ist. Ne? Haben noch nie verstanden, was Lumen tut. Aber wenn du nicht Ja antwortest, wirst du zerrissen.
So. Und ja, wenn wir ehrlich sind, also ich natürlich ausgenommen, weil du jetzt in diesem Thema drin bist, aber ich und auch alle anderen wahrscheinlich, die hier zuhören und auch der Großteil im Social Media, die haben doch gar keine Ahnung von Entwicklung, von Engines und wie hart das ist. Und deswegen finde ich es beeindruckend, dass hier aus quasi weltweit agiert. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil ihr habt ja keinen festen Sitzpunkt oder sowas, sondern du hast Entwickler aus der ganzen Welt. Du agierst ja aus Japan.
Genau.
Und sonst, wie ist das denn, die Zusammenarbeit da?
Also, wir haben von Anfang an das ganze Team remote aufgebaut. Ich glaube, irgendwann hatten wir der Games-Wirtschaft oder so mal ein Interview und die war so ganz voll auf diesen Punkt fixiert und wir haben nie überhaupt drüber geredet. Das war von Anfang an klar. Also, wir sind als Gründer ja zusammengekommen, das sind Markus, der hat vorher G-Portal zum Beispiel gemacht, super serverseitig, hat mega Know-how in der Richtung, kennt sich vor allem auch einfach im Business aus, G-Portal wurde verkauft und so, ist einfach wirklich ein toller Partner in Sachen Business und einfach ein guter Kerl. Dann haben wir René, unzählige erfolgreiche Spiele released, so einfach super Producer, hat mega Ahnung und dann haben wir mich, so eine Nase, die halt auch mal was geschrieben hat. Ist auch ganz witzig, wie das gekommen ist, dass ich dann am Ende irgendwie in diesem Studio endete und auch so viel Verantwortung irgendwann hatte. Aber ja, wir haben uns dann zusammengetan und ich lebte zu der Zeit schon in Japan. Also es war einfach völlig klar, ich werde nicht nach Deutschland ziehen für diese Gründung. Und haben dann, als wir das Team aufgebaut haben, halt gesagt, ja, und so halt weltweit, komplett remote, alles asynchron, so bauen wir das ganze Team auf. Und der ganze Prototyp war komplett so. Wir haben einen Kollegen in Australien, in Japan gehabt. Ich glaube, jemand saß in Pakistan für eine Weile. Spanien, Deutschland, das waren so die Großen. Kanada war noch dabei. Das war wirklich so über alle Zeitzonen, nur asynchron. Man hat irgendwie zweimal die Woche ein Meeting gehabt und sonst gar nicht. Wir haben jetzt aber, und das ist auch so weitergegangen, das zusammenzufassen, das ist weiterhin so. Wir haben auf der ganzen Welt Angestellte. Bei uns sind alle festangestellt. Und das machen wir über so ein Remote. Oh, ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Aber für uns war von Anfang an halt klar. Wobei, ich glaube, ja, doch, ich will jetzt nicht lügen. Wir sind alle festangestellt. Ich glaube, es gibt jemanden, der will Freiberufler sein, ist aber wie ein Festangestellter, kriegt Urlaubstage, ganz normales Gehalt und so. Ja, das machen wir über so einen externen Dienstleister. Das finden Leute immer ganz interessant, wie das so geht. Remote heißen die. Und da kann man halt einfach in der ganzen Welt Leute anstellen. So, und die sind dann im Land ganz normal angestellt, Krankenversicherung. Also ich habe in Japan einen vollen Arbeitsvertrag, kriege Krankenversicherung, zahlen die Rentenkasse und so weiter. Und so machen wir das. Also nennt es das schon der ganze Trick. Sobald das legal geregelt ist, alles andere bei dir. Ne? Also Wir, muss man fairerweise sagen, haben über die letzten 7 Monate festgestellt, dass Remote für uns super funktioniert, Remote weltweit aber nicht in Phasen, in denen viel los ist. Und das ist, wir haben den Luxus und die Sorge, dass so 85, fast 90% unseres Teams in Europa sitzen. Wir haben einen dollen Fokus in Deutschland, einfach weil die Marke in Deutschland bekannt war und weil das Studio einen deutschen Sitz hat und so. Wir haben dann irgendwie noch ein paar Leute, so im Rest von Europa, da hatten wir ein paar Leute in Ozeanien, einen Kollegen in Amerika, so. Und das funktioniert nicht. Also für uns nicht. Es gibt bestimmt Studios, die das hinkriegen. Remote, kein Problem. Remote über Zeitzonen, nee. Darum werden wir das Team jetzt auch so ein bisschen neu strukturieren. Haben so Subunits in den Zeitzonen. Es wird so eine Ozeanien-Subunit geben und es gibt so eine Europa-Unit. Und die arbeiten nebeneinander. Und eine dieser Europa-Unit, die arbeitet eben an diesen Prototypen und an Coreborn. Die sitzen beide in Europa. So. Und das ist so die Idee für die Zukunft. Das heißt, an sich funktioniert das für uns mega. Ich würde meine Kollegen auch gerne häufiger mal in den Arm nehmen und irgendwie häufiger mal irgendwie sagen, hey, lass noch mal bei irgendwie einem Kaffee was quatschen. Und das funktioniert aber bei uns eigentlich auch ganz gut. Wir haben, das glaube ich auch, weil das so viele gar nicht so, war für uns so üblich, wir treffen uns im Discord. Wir haben einen Discord, das ist der gleiche Discord, auf dem unsere Community ist. Also während wir unten in den Channels sitzen und über das Spiel reden, sitzen oben Community-Mitglieder in Channels und spielen. Und alles, was die schreiben, lesen wir, alle unsere Teammitglieder. Es ist quasi offen so. Wir sagen halt, ihr müsst da nicht mitschreiben, aber lesen erwarten wir halt. So, das ist das Ohr, das offen sein muss. So. Und das hat dazu geführt, dass einfach der Discord auch sehr aktiv ist. Und das ist einfach unser Office. Wenn Leute arbeiten, gehen die in den Discord, sitzen da zusammen im Channel, mal reden die. Wir haben natürlich auch so Focus Do Not Disturb Channel, wo du einfach nur drin sitzen kannst, aber jemand weiß, du bist halt da. Und das hat richtig gut für uns funktioniert über die Zeit. Es etablieren sich dann von selbst schon so Kernarbeitszeiten, aber bei uns ist jetzt, wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Ne? Also ich werde von dir jetzt auch keinen Attest verlangen, weil du mal einen Tag eine Grippe hast und ich brauche keinen Bescheid, dass dein Sohn heute krank ist und du deswegen nicht arbeiten kannst. Das geht mir nichts an, dein Leben ist wichtiger. Und in dieser sehr starken Phase, die wir jetzt hatten, kurz vor dem EA-Release und durch diese Zeitzone hatten wir das nicht mehr und das ist jetzt wieder super wichtig, dass wir eben sagen, das geht so nicht. Leben als Life First. Sagen, glaube ich, viele Studios, aber wir versuchen das jetzt wieder mehr zu leben.
Ja, ja, es ist immer schwierig, aber um vielleicht noch ein bisschen die Brücke zurückzuschlagen aufs Spiel, weil ich ja noch ein, zwei Sachen hatte, weil persönlich hat es mich interessiert, wie ihr eigentlich dann drauf gekommen seid. UltraCore, wer es nicht kennt, ist ja dann angefangen als Pen and Paper, ne, was du geschrieben hast bei Rocket Beans. Habt ihr das dann quasi ausgespielt, oder spielst immer noch aus im Prinzip und die Geschichte geht ja auch weiter, oder?
Ja.
Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, wie kamt ihr drauf, dass das Grundlage fürs Universum ist oder nicht vielleicht auch was anderes wie Tears? Ja. Tears wurde aber, glaube ich, auch schon mal hier und da woanders benutzt, ne?
Also, genau, Tears hat ein Brettspiel, also ein Brettspiel, eine Boxed-Version der Tears. Und More and Men arbeiten wir auch an dem Spiel, aber ich fange erstmal mit Core, also mit UltraCore an. Wenn ich einen Pitch mache oder zum Pitch eingeladen werde, völlig egal, ich habe immer 3 Ideen. Und die werden illustriert und so. Ich versuche 3 Ideen zu bringen, von denen ich von allen glaube, die könnten diesen Pitch gewinnen. So. Einfach, es ist so, weil ich glaube, dass es gut ist, sich kreativ zu challengen. Also zu sagen, ich habe nicht eine geile Idee, sondern ich habe 3 geile Ideen. So. Und das ist natürlich in anderen Situationen, wenn es ums Spiel geht, kann das nicht immer richtig sein. Aber wir wussten, was wir für ein Spiel bauen wollen. Das war uns 100% klar. Wir wollten nicht das UltraCore-Spiel bauen. Wir wollten ein Social Survival Game bauen. So. Und dann war die Frage, was für ein Universum ist das? Was ist die Lore dahinter? Was ist die Logik? Und in diesen 3 Ideen war Coreborn, also war UltraCore mit drin. Und die Mitgründer haben das erst abgelehnt. Die haben das gelesen, haben gesagt, ich verstehe es nicht, holt mich nicht ab. Und als die dann das Pen and Paper gesehen haben, haben die gesagt, alles klar, ist eine geile Welt, mega witzig, gibt uns super viele Möglichkeiten, lass das nehmen. Und so ist das gekommen, dass quasi UltraCore und Coreborn verheiratet wurden zu einem Spiel. So. Und darum auch diese Subline, Coreborn Nations of the UltraCore, die wir jetzt aber so nach und nach auch auslaufen lassen, weil wir jetzt sagen, hey, das haben jetzt alle hier in Deutschland verstanden, dass das zusammengehört. Das heißt Coreborn, das Spiel, so quasi.
Was vielleicht international auch ein bisschen besser zieht, nehme ich an, wenn es auch einen kürzeren Namen hat und dann irgendwie, ne?
Also wir hatten davor ja UltraCore, das war einfach ein Problem mit den Rechten, weil das halt sehr generischer Begriff ist. War ja auch Absicht, ne? Also die Welt ist ja, muss man jetzt nicht zu sehr ins Detail, ist ja absichtlich generisch. Das war die ganze Idee dieser Welt. Und der Name UltraCore ist einfach zu generisch, sehr schwer zu schützen. Und irgendwann haben wir halt gesagt, komm, wir verdenken uns einen neuen Namen aus. Coreborn ist es dann geworden.
Inwiefern hilft euch eigentlich dieser Stand hier, dass ihr, du meintest, ihr seid nicht ganz zufrieden mit, zum Beispiel, ihr habt wenig Verkaufszahlen erwartet, sage ich mal, und dann wart ihr mit dem nicht ganz zufrieden, wie ich es jetzt mitbekommen habe, ja, also wie du gesagt hast. Hilft euch dann so ein Event für das Spiel, wie ist das Feedback von den Spielern, die es vielleicht nicht kennen?
Ich weiß nicht, wann die Folge kommt. Das hilft uns insofern, als dass da ein Rabatt drauf ist jetzt natürlich. Und es ist immer gut, Events um sein Spiel zu haben. Jede Aufmerksamkeit ist an sich gut. Es ist immer gut, wenn du sagst, geil, wir sind bei Indie Arena Booth, haust einen Sticker auf Steam rein, sagst, Gamescom-Rabatt 50% ist jetzt gerade halt. Ne? Also jetzt kaufen oder nie. So.
So nämlich, nicht anders.
An sich sind wir nicht hauptsächlich zum Verkaufen hier. Wir sind hier erstens, weil ich die Indie Arena Booth liebe. Das sage ich nicht nur so dumm dahin. Das ist für mich das Allergeilste hier. Wenn ich auf der Gamescom bin, ist das, wo mein Herz ist. Und ich versuche hier jede Minute zu verbringen, die möglich ist. Es war immer mein Traum, hier dazu zu gehören. So, und hier ein Spiel zu haben. Und als wir uns beworben haben und zugesagt waren, bin ich aufgesprungen und habe geschrien vor Freude. Und für mich ist das eine Gelegenheit, oder für uns ist das eine Gelegenheit, vor allem auch für meine Mitgründer, die ja einfach auch sehr, ne, viele sagen, oh, Hauke hat ein Spiel gebaut, ich habe kein Spiel gebaut, ne, wir als Team haben ein Spiel gebaut, ich gehöre zu diesem Team. Ja. Meine Mitgründer, Kolleginnen, Kollegen, da sitzen 100-mal talentiertere Menschen als ich, die an diesem Spiel mitbauen. Und für die ist es einfach ein mega geiles Erlebnis, das Leuten zu zeigen. Und es gibt nichts Wertvolleres, glaube ich, und das sage ich nicht so dahin, das ist nicht Marketing-Blabla, sondern wenn man Spiele macht, gibt es nichts Geileres als Playtests. Und ein geiler Playtest ist einer, bei dem jemand dein Spiel überhaupt nicht kennt. Du weißt aber, wie viel die von Videospielen wissen und du kannst die einfach beobachten, während die spielen. Das ist so viel wert. Das ist pures Gold. Und du sitzt den ganzen Tag hier und kannst das tun. Auch Entwickler, die sonst nicht im Kundenkontakt sind und Leute im HR und Autorinnen und all die können da sitzen und einfach mal, ne, ein Gefühl dafür entwickeln, was sie da gebaut haben. Weil, kann man ja ehrlich sagen, wir sind hier schon auch ein bisschen mit Bauchweh hergefahren und so, ja, schade, ist nicht so gut gelaufen. Und hier kommst du her und du bist unter Gleichgesinnten. Unter Leuten, die dein Spiel vielleicht auch lieben oder noch nicht kennen und lieben lernen wollen, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, du, kannst auch schon ein bisschen stolz sein. Du hast halt ein Spiel fertig gebaut, so, das wird noch anderthalb Jahre weitergehen, ne, ist schon nicht so kacke, wie du gerade denkst. Und das hilft uns doll und vor allem auch einfach, wir hatten die letzten 3 Tage so eine Gruppe F1 heißen die, das ist sowas wie eine Gilde so quasi in unserer Gruppe und es ist halt mega cool, die mal zu treffen und einfach mal Danke sagen zu können. Ja. Ne, weil wir haben Leute in der Community, die sind seit der Alpha dabei, haben jeden Test mitgemacht, bauen Rollenspielrunden auf, also auch Creator, die wir irgendwie, Gaius Julius Caesar ist so immer jemand, den man nennt, Gamers Time, Kevin, der halt irgendwie hier vorbeigekommen ist, die haben uns so lange begleitet, die wollen nichts dafür haben, die finden nur dieses Spiel geil und das ist einfach Gold wert und mega schön, das so zu erleben. Und dafür ist eine Messe halt mega geil.
Ja. Das ist super schön zu hören, muss ich sagen. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann schaut auf jeden Fall mal bei Steam vorbei, denn noch ist es im Sale, da könnt ihr natürlich, aber auch wenn es nicht im Sale ist, da kann man dann trotzdem zuschlagen, denn...
Dann ist ganz schön teuer.
Nee, aber apropos Zahlen und Geld, ihr seid ja in Deutschland, ist ja offiziell der Firmensitz.
Yes.
Jetzt hat man ja so ein paar Sachen mit, ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz drin, deswegen ganz viel Halbwissen, aber man hat so ein bisschen was mitbekommen, was für Art von Games teilweise gefördert werden, mit Pachinko-Gelöt und Glücksspielkram. Gibt es denn für kleinere Studios wie euch oder anderen, wie ist es da mit der Fördersituation, Fördermittel und sowas? Ist das möglich? Ist es ein Bereich, seid ihr damit glücklich? Was kann man damit vielleicht verbessern? Weil sicher kann man da irgendwas verbessern.
Ich muss mich ein bisschen zurücknehmen, damit man nicht versteht, von wem ich rede. Also, ich habe in Deutschland mehrere Projekte gefördert, rund um Spiele, rund um alles. Und es gibt Bundesländer, die sind ein absoluter Traum und es gibt Bundesländer, die sind unnötig schwierig. Und meiner Meinung nach liegt das manchmal an der Kommunikation und Expertise. So, und das kann man nicht durch die Bank weg sagen. An sich, deutsche Spieleförderung in den Bundesländern gibt denen einfach mehr Geld, damit die mehr fördern können, vor allem in den Bundesländern, in denen Leute sitzen, die einfach eben nicht Berlin sind. Das meine ich überhaupt nicht abfällig für Berlin. Voll geil, dass da so eine aktive Game-Szene gibt. Die Bundesförderung, ja, das ist halt richtig kacke, ne? Also, dass die halt leer ist, bevor man seinen Antrag fertig geschrieben hat. Und wir haben das mit einer Agentur gemacht. Wir waren nicht langsam so, ne? Und wir haben noch eine Chance. Kann immer noch sein, dass es klappt und so. Wir sind bisher ungefördert. So, wir haben kein Förderungsgeld bekommen bisher. Haben uns beworben, haben es nicht bekommen, leider. Super schade. Wurden damals abgelehnt, haben dann zum Glück eine VC-Funding bekommen, relativ in Ruhe. Wir haben 3 Millionen eingesammelt, ist viel Geld, und haben später nochmal mehr eingesammelt. Wir sind ungefähr so mit 5 Millionen gefördert insgesamt, oder gefördert, Entschuldige, mit 5 Millionen gefundet. Ist so blöder Anglizismus, aber gefundet. Und das funktioniert für uns super, aber wir hätten uns schon gewünscht, einfach auch mehr mit dem Studio integriert zu sein. Ich bin in anderen Spieleprojekten, da hat es einfacher geklappt. aber wir hoffen einfach, dass in Zukunft eine bessere Zusammenarbeit wird. Und ich glaube, das ist so der Usus, um da nicht irgendwie böses Blut. So, es gibt Bundesländer, die geben sich richtig viel Mühe und das sind die meisten. Und das ist, glaube ich, gut. Man kann in den meisten Bundesländern, da würde ich anrufen, mit den Leuten reden und eine Chance. Und ich habe hier ganz viele richtig tolle kleine Projekte getroffen, die haben genau die Förderung bekommen, die sie wollen. Und mit zum Beispiel dem More in Männerspiel, an dem wir auch arbeiten, haben eine Konzeptförderung bekommen in NRW, haben eine Prototypenförderung bekommen in NRW. Mega geil, genau die Summen, die wir gebraucht haben, hat uns voll krass geholfen und hat wirklich zu einem der besten Prozesse geführt, die ich so haben konnte bisher. Also würde ich kreativ mega cool, konnten es in Ruhe hinsetzen, das geil entwickeln. Also wirklich jeder Shoutout an jeden, der da uns geholfen hat, diese Förderung zu kriegen.
Also gibt es auch Positivbeispiele?
Es gibt mehr Positiv- als Negativbeispiele. Und ich glaube, die Negativbeispiele sind immer individuell. Ne? Ich bin natürlich angefressen, dass ich keine Förderung bekommen habe irgendwo, jemand nicht an mich geglaubt hat. So. Aber andere Leute haben in dem Bundesland eine Förderung bekommen, sind super glücklich. So. Und allgemein kann ich nur sagen, dass in dem Moment, wo wir auch größer wurden, wir auch mit Förderungen, die wir uns beworben hatten, weil wir sind ja flexibel, wo wir uns in Deutschland beworben haben, weil wir eben heiern und sitzen konnten, wo wir wollten quasi, war dann auch eben, hey cool, lass uns doch nochmal reden, vielleicht kann man in Zukunft besser zusammenarbeiten und so sehen wir es auch. Und ich glaube, das größte Problem ist, das muss man einfach so sagen, für so Double-A-Größe, das ist schwierig. Wenn Triple-A-Studios kommen und den Geldhahn richtig weit aufdrehen und diese Poles leer machen, dann ist für kleinere bis mittelgroße Studios nichts mehr da. Und das finde ich schwierig bei der Bundesförderung. Ist immer blöd, immer sich nur zu beschweren, gerade wenn wir noch eine Chance auf Funding haben. Aber ich hatte so das Gefühl, ich kenne so viele, die hier noch sitzen, die Summen haben wollen, die absolut legitim für das sind, was sie bauen sollen, mit einem tollen Track Record an Spielen, die sie released haben. Und das Geld ist weg, weil halt riesige Summen an andere ausgezahlt wurden. Und ich kann beides natürlich verstehen, aber vielleicht wäre eine schlauere Priorisierung cool. Eine Einteilung in Größenordnung in diesem Funding, ne? Ja.
Ich will jetzt auch nicht auf den Finger irgendwo hin zeigen, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst oder welche Art Studio oder Spiel, was da so...
Ja, ja, dem will ich auch nichts vorwerfen. Voll cool, dass die gefundet wurden, aber das sind halt riesen Namen bei und ich laufe hier rum und hier sind Studios, die sagen, das ist das letzte Mal, dass wir dieses Spiel irgendwo zeigen. Uns ist das Geld ausgegangen, haben uns beworben, kein Geld mehr in der Bundesförderung, ist halt Ende jetzt. So. Und das ist natürlich traurig, das guckt man sich an, denkt, das ist so weit gekommen, denen fehlt nicht mehr viel. Wieso denn nicht da? So. Und ich meine, das kann man immer sagen. Und aus meiner Warte, ich bin natürlich am unteren Ende sozusagen, da wo die Kleinen sitzen. Und mit unseren 30 sind wir nicht mal unter den richtig Kleinen. So, aber wo die ganz Großen sitzen, von denen, aus deren Warte ist natürlich total sinnvoll. Ne? Wirtschaftlich Riesenimpact, voll geil. Nur wenn wir auf lange Frist, also das ist auch meine milde Meinung, wenn wir auf lange Sicht Deutschland als Videospielstandort interessant machen wollen und für das stärken, wo wir meiner Meinung nach gut sind, und das ist Innovation, dann müssen wir weiterhin darin investieren, dass es so viele kleine Studios hier gibt und nicht alles in ein Los investieren und hoffen, dass das ein richtig großes wird. Beides, glaube ich, legitim und vielleicht habe ich Unrecht. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Aber ja, das ist so meine, wirklich so meine sehr persönliche Meinung.
Dann haben wir das, da haben wir auch, machen wir da eine Checkliste drum. Und ich würde auch sagen, wir kommen langsam nämlich zum Ende.
Ja,
ich
rede mal so viel.
Nee, alles gut. Finde ich aber schön. Das ist doch gut. Gut auch für die Folge, gut für mich, gut für dich. Für alle gut. Jetzt ist es ja so, dass du auch lange bei Rocket Beans und Game One warst und du hast jetzt gesagt, da warst du quasi auch als Aussteller da, aber irgendwie so auf der anderen Seite des Spektrums trotzdem, weil du auch, ich sag mal, bei Game One auch ein bisschen dann auch Spiele bewertet hast, genau, und vielleicht auch kritisch drauf geguckt hast. Wie ist es denn aber für dich mal auf dieser anderen Seite? Also hast du da irgendwie so, wenn jetzt ein Journalist kommt oder so ein Dude von einem Podcast, der jetzt ein Interview, denkst du dir, ich weiß ganz genau, wie er so tickt, was er machen will, oder ist es für dich, wie ist es für dich, wie denkst du denn jetzt so auf der anderen Seite? Ist es grüner?
Also, ich bin jetzt mal wieder richtig hart ehrlich, ne? Presse bringt alles gar nichts. Das macht man nur aus Respekt gegeneinander, also sich gegenüber. Das bringt dir nichts. Ja, ist völlig egal, wie groß die sind, die dich featuren, da kommt gar nichts bei rum. So kleine Podcast-Dudes, wo die du dich gerade genannt hast, das bringt mir mehr, so, weil ich einen interessanten Austausch habe und so. Und das ist nicht alle Presse. Ne? Es gibt tolle Pressetermine und so, aber so fairerweise. Und ich muss sagen, dass ich ein riesiger Pressearsch war. Und darum war ich so im anderen Spektrum. Ich fand dich jetzt nie unfair und so, aber du kommst halt rein. Und kann hier einfach ehrlich sagen, mir fehlte natürlich eine Menge Erfahrung. Mein Respekt vor Menschen, die Spiele released haben, ist einfach gewaltig. So. Ich kann nur das... Vielleicht war das so die härteste Challenge in meinem Leben bisher. Ein Spiel released kriegen ist richtig krass. So, also wirklich, ist das scheiß harte Arbeit, ey. Also, ne, dass jeder, der ein Spiel macht, wird das verstehen. Warum? Und wenn die Deadlines dazu kommen und so. Und ich glaube, es ist voll gut, dass viele in der Presse und Medien das nicht auf dem Schirm haben müssen, sondern das Produkt so hart bewerten können. Dass die nicht mit so einem milden Auge drauf blicken müssen, sondern sagen können, am Ende zählt halt, ob das Spaß macht, ob mich das hookt und ob mich das abholt. Und ich glaube, was aber eben cool ist, ist, dass das Spektrum an Presse, und ich sage jetzt, ne, ich habe gerade so kleine Konnotationszeichen gemacht, weil Annotationszeichen, weil einfach klar sein muss, dass große Presse von großen Dingen redet und irgendwer muss ja von mittelgroß bis klein und alles reden und das schaut man mit ganz anderen Augen drauf und ich glaube, das ist die geile Entwicklung gerade, dass eben der kleine Podcast-Dude oder Influencer, dass es immer noch Presseportale gibt, dass große Presseportale, YouTube, Fernsehen, ist eigentlich ganz geil, dass das so ist, weil du letztlich damit viel besser auch abdenken kannst, für wen ist das? Denn jemand, der deinen Podcast hört, der interessiert sich ja für Indie-Spiele. Und darum ist das für mich natürlich super interessant, mit dir zu sprechen, weil ich mit meinem Indie-Spiel könnte jetzt natürlich irgendwie, ich habe morgen ein Interview bei IGN und das ist voll cool, ich freue mich da mega drauf und da reden wir aber auch über Indie-Spiele. Ne, und dann über unser Spiel. Und so werden wir gesehen. Und jemand, der New World gespielt hat, der wird unser Spiel anmachen und sagen, hui, da fehlt aber noch eine Menge. Ne? Natürlich, ist halt ein Indie-Spiel. Jemand, der aber Indie-Spiele kennt, wird wahrscheinlich das Spiel anmachen und sagen, uiuiui, ich finde Indie-Spiel ganz schön großes Ding. So. Und das ist, glaube ich, der Winkel, der super cool ist, dass es eben so viele Facetten gibt und man von so vielen Richtungen drauf gucken kann. Und das hatten wir ganz am Anfang an Leben. Da haben wir auch so, oh, Nanite, Lumen und Engines und so. Ich glaube, eine der besten Veränderungen, die es so gibt, ist, dass Spielerinnen und Spieler, ne, Kundinnen und Kunden immer mehr und immer besser eben verstehen, was das eigentlich alles bedeutet. Immer mehr begreifen, wie hart es ist, ein Videospiel zu bauen und so. Und immer mehr verstehen, dass ein Videospiel bis 2 Monate vor Release manchmal noch komplett aus Greyboxes besteht. Jeder Charakter sagt nur bla 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 und irgendwie man springt komisch so. Weil das einfach nicht essentieller Bestandteil der ersten Schritte in so einem Spiel sein muss. Und das ist mega geil für Indie-Studios. Ne? Für uns war es voll geil, dass wir super früh zeigen konnten, wie unser Spiel aussieht und nicht Leute gesagt haben, warum sieht das noch so kacke aus, sondern ja, natürlich sieht das noch kacke aus. Ja. Und das, darum glaube ich, dass ich das geil finde, als ich am anderen Ende noch saß, war so die Transition von, wir sind die Kings, ne? Wurdest als Presse überall eingeladen, bist da hingekommen, jeder hat dir den Hof gemacht. Und du hast irgendwann, ich habe super selten mit Indies geredet, kann ich einfach ehrlich sagen. Weil die Einladung ging natürlich nach Hierarchie und Hierarchie waren immer die Großen zuerst. Du warst erst bei Ubisoft, bist bei Bethesda nochmal vorbei, hast EA mal Hallo gesagt, Activision Blizzard will auch noch einen Termin. Und da bist du nicht zuerst zu einem Indie-Titel, sondern war so, die Indie-Booth war ein Ding. Und das wandelt sich jetzt. Es gibt halt immer mehr, weißt du, wir haben jetzt einen Termin für Coreborn an der Indie-Booth. Und dann ne, hier die, alle Leute, die um uns rum sitzen, wir sitzen hier in so einer kleinen Mini-Business-Area, mega geil. Die haben halt alle Termine für sich und ihr Spiel. Und das ist eine mega geile Veränderung, finde ich.
Ich stimme zu, weil ich war jetzt auch die ganze Woche bei Bandai Namco, bei Xbox jetzt eben. Ja. Und da sind auch tolle Spiele und tolle Projekte überall. Mega und geil, und ich habe jetzt auch zum Beispiel eben Dungeons of Winterberg gespielt und habe mich wirklich, aber instant sowas von verliebt in dieses Spiel, komplett. Ich bin hin und weg, ich bekomme gerade Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Aber da ist dann auch, wenn du dann denkst, okay, jetzt möchte ich eigentlich noch am liebsten mit dem Entwickler irgendwie sprechen oder nochmal mit mir Zeit nehmen. Das hast du so hier wie in der Indie-Arena, wie wir es jetzt haben. Diese Möglichkeit hast du einfach nirgendwo, was so besonders in dieser Indie-Arena ist. Also das ist wirklich immer ein schöner Ort, muss ich sagen. Und damit vielleicht auch die letzte Frage. Allgemein, hast du denn jetzt außer dein Spiel noch ein Highlight auf dieser Messe, sei es ein Spiel, sei es irgendwie Begegnungen oder generell, was ist dein großes Highlight, was willst du vielleicht noch machen, wie sieht deine restlichen Tage hier aus?
Also für mich ist Highlight immer ehrlich gesagt Menschen, so, das mag eine platte Antwort sein, aber ich mag Menschen einfach richtig gern und für mich tanke immer vor der Gamescom richtig Energie, weil ich einfach 7 Tage, 8 Tage komplett durch, also brenne nur, ja, ne, und sage, hey, es spielt überhaupt keine Rolle, wie müde du bist. Jeder, der dir begegnet, hat ein Lächeln und ein Foto und eine Unterschrift und Smalltalk verdient. Und jeder, der irgendwie rumrennt, der in der Industrie arbeitet, hat verdient, dass ich mir einen Moment Zeit nehme, einfach mal höre, hey, wie geht's dir? Wie ist bei euch gelaufen und so? Und ich finde das nur geil. Also ich liege jeden Abend im Bett irgendwie und das ist meistens ja 2, 3 Uhr morgens und sage, voll geil, ich freue mich richtig doll. So. Und ich glaube, das ist schon persönlich so mein Highlight. Professionell ist die Indie Arena Booth. Also ist jedes Jahr, sage ich, glaube ich, das Gleiche, aber ist diesmal noch geiler, wirklich. Also voll krass, wie was so gesund wachsen kann und sich verändern, weil die Aufteilung ist ein bisschen anders und die Verteilung und so, aber immer noch so seinen Vibe behalten. Ja. Und das ist einfach mega. Und jetzt kommen hier schon Leute und gucken gerade zu uns, weil wir tögern und dann können wir auch, wir zeigen Daumen hoch. Und dann, das ist für mich auch so das Ding, wo ich sage, das ist so mein Highlight.
Ja. Ja, dann perfekt, dann vielen Dank. Ich habe übrigens auch ganz kurz, sehr krassen Bezug hier, denn einer meiner ersten Gamescom war hier auch als Volunteer. Deswegen finde ich es auch schön hier.
Übrigens, ich freue mich immer. Ne, ich bin nicht derjenige, der am Danke sagen muss. Für mich ja schön, dass du ein Interview machen willst. Also,
ja, aber cool. Aber wir verziehen uns jetzt lieber, denn wir werden hier verjagt eventuell. Gib mir bitte einen Hitchi, genau. Gib mir einen Hitchi, das brauche ich jetzt. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast auf jeden Fall. Leute, wenn ihr hier zuhört, schaut auf jeden Fall vorbei. Außerhalb dieses Einspielers werden wir dann viel mehr nochmal über das Spiel sprechen. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Danke. Macht's gut. Tschö.
Ja, vielen Dank an Hauke erstmal, dass er sich die Zeit genommen hat. Es war wirklich schön, auch wenn wir dann am Ende rausgeworfen wurden. Was bleibt, ist ein sehr nettes Gespräch, was ihr dann jetzt hier hören könnt. Und Hitchis. Hitchis, sehr lecker übrigens. Keine Werbung an der Stelle. Aber genau, schaut euch gerne UltraCore auf Steam an. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr euch das angehört habt bis zum Schluss. Bitte lasst doch ein bisschen Feedback da, wie ihr solche Gespräche fandet. Gerade ob ihr so Entwicklerinterviews und sowas öfters haben möchtet, ob euch das interessiert. Ich fand das sehr spannend, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht direkt Ökosystem, Xbox und so ist, ist zumindest auf Windows so. Aber auch wenn es jetzt nicht direkt was mit Xbox zu tun hat, muss ich sagen, ist es doch schon sehr hörenswert gewesen. Mehr als das sogar. Ja. Ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es dann zu Starfield geht. Also haltet die Ohren steif und bis dahin. Wiederschauen, reingehauen.